The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 26. März.
Die Moskauer legen Stofftiere, Blumen und Kerzen nieder. Die Feuerwehrkräfte sind immer noch im Einsatz, das Dach der Konzerthalle ist eingestürzt. Unter den Trümmern wird nach weiteren Opfern gesucht.
Moskau steht noch immer unter Schock und der Kreml-Chef steht unter Druck. Für Wladimir Putin hat sich mit der brutalen Terrorattacke auf die Crocus City Hall mit weit über 100 Toten neben dem Ukraine-Krieg eine neue Front aufgetan, die des islamistischen Terrorismus. 4 Verdächtige, der jüngste 19 Jahre alt, alle aus Tadschikistan, wurden verhaftet. Gestern wurden sie, offensichtlich schwer misshandelt, dem Gericht vorgeführt. Eine Warnung der USA an Russland vor einem solchen Anschlag hatte Putin laut russischen Medien als Erpressung des Westens abgetan. Wer sind die Täter von Moskau und wie groß ist die islamistische Terrorgefahr für Deutschland? Das bespricht mein Podcast-Kollege Stefan Lischka mit Peter Neumann. Er ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, wo er das International Center for the Study of Radicalization leitet.
Guten Morgen, Peter Neumann in London.
Hallo, guten Morgen, Herr Lischka.
Die Welt ist immer noch schockiert nach dem IS-Massaker von Moskau. Sie auch oder haben Sie schon damit gerechnet, dass der IS demnächst irgendwo zuschlägt?
Ja, das hat sich im Prinzip seit 2 Jahren schon abgezeichnet. Mir ist das zuerst aufgefallen vor 2 Jahren, als Pressemitteilungen des Generalbundesanwalts immer häufiger auch Festnahmen von Tadschiken gemeldet hatten. Ich habe mir gedacht, das ist aber komisch, das bringt man ja eigentlich nicht mit dem IS in Verbindung. Bis dann eben klarer geworden ist, es gibt da diesen Ableger ISPK, der jetzt sehr, sehr aggressiv, ambitioniert auch versucht, im nicht-muslimischen Ausland Operationen auszuüben und dafür eben häufig auch Zentralasiaten rekrutiert. Und das ist jetzt auch hier der Fall gewesen. Aber das war natürlich nicht der einzige Anschlag des ISPK. Anschläge gab es auch im Iran, in der Türkei und natürlich vor Weihnachten auch die versuchten Anschläge auf den Kölner Dom.
ISPK steht für Islamischer Staat Provinz Khorasan. Also in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit war ja der IS eigentlich besiegt, zumindest in der Region rund um Syrien und Irak. Dort hat der IS versucht, ein Kalifat zu errichten, aber er ist gescheitert. Und die Terroristen von Moskau gehören aber scheinbar eben zu jener Gruppierung, die Sie schon genannt haben, ISPK. Was ist das genau für eine Gruppierung?
Ja, das ist einer von vielen sogenannten Provinzen oder Ablegern des IS. Und Sie haben schon ganz recht. 2018-19 war es tatsächlich so, dass der Islamische Staat in seinem Kalifat in Syrien und im Irak eigentlich besiegt war. Seitdem haben sich viele Kämpfer zurückgezogen. Viele dieser Provinzen sind nicht mehr nennenswert. Aber eine Provinz, ein Ableger, nämlich der in Afghanistan, hat sich erhalten, er hat überlebt und er hat sogar expandiert. Und dieser ISPK ist Mitte der 2010er Jahre entstanden in Afghanistan, kämpft auch in Afghanistan gegen die Taliban. Denen sind die Taliban zu lasch. Ja, mhm. Die sind noch extremer als die Taliban. Aber die
das
haben
ist quasi die Konkurrenz zur Taliban.
Genau, genau. Die rechte Flanke sozusagen der Taliban. Und die haben sich jetzt auch ausgebreitet in diese zentralasiatischen Republiken, Tadschikistan, Kirgisistan, Usbekistan. Und das ist eben der Name, daher kommt auch der Name. Khorasan ist also die historische Bezeichnung für diese ganze Provinz in Zentralasien. Deswegen sehen wir auch viele Tadschiken, die auch bei dieser Gruppe mit auftauchen.
In Frankreich wurde jetzt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Die deutsche Innenministerin warnt auch vor einer akuten Gefahr. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Die schätze ich sehr brenzlig ein und ich bin da eigentlich immer recht vorsichtig, aber ich glaube wirklich, dass wir 2 Entwicklungen haben, die jetzt aufeinandertreffen und die wirklich sehr bedenklich sind. Das eine ist genau ISPK, der immer aggressiver, ambitionierter auch Operationen im Ausland versucht. Und dann zweitens, seit dem 7. Oktober, seit der Terroroffensive der Hamas, haben wir im islamistischen Spektrum insgesamt eine Riesenmobilmachung. Und viele Dschihadisten, von denen man lange Zeit nichts mehr gehört hatte, sind jetzt wieder aktiv. Deswegen würde ich sagen, die islamistische Bedrohung ist tatsächlich jetzt wieder die größte terroristische Bedrohung in Deutschland.
Letzte Woche wurden im thüringischen Gera zwei Terrorverdächtige festgenommen. Beide gehören wohl ebenfalls dieser ISPK-Gruppierung an. Die haben einen Anschlag in Schweden geplant. Da hat die Terrorabwehr also funktioniert, denn die Männer wurden verhaftet. Ist Deutschland also fit und gut vorbereitet in Sachen Terrorabwehr?
Ich denke, Deutschland ist nicht schlecht vorbereitet. Und die ganzen westlichen Geheimdienste, Nachrichtendienste, auch in Deutschland, sind natürlich sehr auf diese ISPK-Bedrohung fokussiert. Es ist natürlich immer die Frage, wer ist schneller? Es ist immer so eine Art Wettlauf. Die Einschläge werden häufiger, sie kommen näher. Und die Gefahr ist natürlich, dass irgendwas dann irgendwann durchrutscht. Aber momentan sehe ich schon bei den deutschen Sicherheitsbehörden, dass das als wirklich als eine große Bedrohung wahrgenommen wird und dass die Ressourcen eben dementsprechend auch in diese Richtung gehen.
Letzte Frage. Zwischen dem Westen und Russland herrscht Eiszeit. Gibt es aber wenigstens hinter den Kulissen einen Austausch zwischen den Geheimdiensten, um eben diese Terrorbedrohung einzudämmen? Gibt uns der Kreml Informationen und wir ihnen?
Also ob der Kreml Informationen gibt, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Westen Informationen an die Russen gibt und das auch weiterhin tun würde. Und bei den Amerikanern ist so, es gibt sogar ein Gesetz, da heißt es Duty to Warn, also die Pflicht zu warnen, dass Terrorismus etwas so Schlimmes ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass man sagt, wir geben dann, wenn wir Informationen darüber haben, dass sowas geplant ist, geben wir das selbst an unsere Feinde weiter. Nicht zuletzt, weil wir darauf hoffen, dass die vielleicht in Zukunft, wenn die Informationen haben, auch solche Informationen an uns weitergeben. Also von westlicher Seite funktioniert das nach wie vor. Deswegen kam ja auch die Warnung der Amerikaner Anfang des Monats.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Peter Neumann in London.
Vielen Dank.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Alef Doğan spricht gleich mit der Unternehmerin Julia Bösch über die Möglichkeiten von Social Freezing. Dabei werden Eizellen eingefroren, um spätere Schwangerschaften zu ermöglichen.
50% der Akademikerinnen haben mit 35 noch kein Kind. Das heißt, unser Leben hat sich verändert. Wir sind auch als Frauen wahrscheinlich so unabhängig und frei wie noch nie. Aber die Biologie ist halt super konservativ. Ja. Die hat sich nicht verändert.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die genauen Hintergründe des Rücktritts von Boeing-Chef Dave Calhoun. Wir feiern eine der größten Soul-Legenden der Welt und wundern uns, warum bereits jetzt der Mond vor uns Menschen geschützt werden muss. In Zeiten medizinischen Fortschritts und sich wandelnder Gesellschaftsstrukturen hat sich eine Praxis etabliert, das Social Freezing. Dabei werden die noch guten und viel vorhandenen Eizellen von Frauen eingefroren, die dann in Zukunft wieder befruchtet werden können. Diese Art der Vorsorge wird zunehmend von Frauen genutzt, deren Lebensumstände wie berufliche Ambitionen oder fehlende Partnerschaften für eine spätere Schwangerschaft sprechen. Das traditionelle Bild einer Schwangerschaft in jungen Jahren wird heute oftmals in Frage gestellt. Dennoch bleibt Social Freezing ein sensibles Thema, das zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichem Tabu eine Gratwanderung darstellt. Um Aufklärung zu schaffen, gibt es keinen besseren Weg, als die persönlichen Erfahrungen einer Frau zu hören, die sich für diesen Weg entschieden hat. Alef Doğan hat zu einem Gespräch beim 8. Tag eingeladen. Julia Bösch, erfolgreiche Gründerin und CEO von Outfittery, die dank Social Freezing jetzt Mutter einer einjährigen Tochter ist. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem sehr persönlichen Gespräch.
Ich bin Julia Bösch, Unternehmerin aus Berlin. Ich habe ein Unternehmen gegründet und führe es als CEO, das heißt Outfittery. Und ich bin Mutter einer einjährigen Tochter.
Und wir wollen, liebe Julia, heute darüber sprechen, wie du die Tochter bekommen hast.
So sieht's aus.
Magst du uns mal mit auf deine Reise nehmen? Wie kamst du und wann kamst du zu deiner ganz persönlichen Entscheidung, Social Freezing für dich zu nutzen?
Ja, also ich war Anfang 30. Ich hatte keinen Partner. Ich wusste, ich will irgendwann mal Kinder haben, aber es war so ein sehr diffuser Wunsch. Es war für mich noch sehr, sehr weit weg. Und ich war eben auch damals schon Unternehmerin. So mein Leben war total voll und Ich hatte das aber so ein bisschen im Hinterkopf. Ab 35 wird es vielleicht gar nicht mehr so einfach, ein Kind zu bekommen. Mhm. Und damals hat mein bester Freund in der Zeitung gelesen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, mit Social Freezing eben seine Eizellen einzufrieren und dann später seine Chancen zu verbessern auf eine Schwangerschaft, weil man dann eben auf die jüngere Eizelle zurückgreifen kann.
Also ich stelle mir die Entscheidung ein bisschen schwierig vor, weil das ja so eine total rationale ist. Eine, die überhaupt nicht zusammenhängt mit dem Momentum, das man gerade vielleicht hat, nicht zusammenhängt mit einer Beziehung, in der man ist und über den nächsten Schritt nachdenkt zum Beispiel, sondern wirklich eine, die sich rein auf die Zukunft bezieht und auf eine mögliche Partnerschaft in der Zukunft und eine mögliche Familie, die man dann mit dieser Person starten möchte. Hast du auch über andere Wege nachgedacht, so etwas wie Adoption zum Beispiel? Darüber denkt man ja auch manchmal nach, naja, wenn es nicht klappt, natürlich, dann adoptiere ich vielleicht oder Leihmutterschaft oder so etwas.
So weit war ich an dem Punkt ehrlich gesagt noch gar nicht, sondern mir ging es eigentlich eher darum, wie kann ich meine Chancen erhöhen, selbst Mutter zu werden. Wenn das nicht klappt, dann sozusagen gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Verstehe.
Aber mir ging es erstmal darum, okay, spannend, da gibt es eine Möglichkeit, wie man eben seine Chancen erhöhen kann.
Kanntest du jemanden, der das gemacht hat?
Nein, ich kannte niemanden. Ich hatte nur diesen Zeitungsbericht.
Wie ist das abgelaufen? Erzähl uns mal, wie war, ich sag mal, dein erster Beratungstermin?
Also ich bin dann in eine Kinderwunschklinik gegangen und habe mich dort beraten lassen zum Thema Social Freezing, wie das abläuft, wie das funktioniert. Und das Erste, was spannend war, war, dass die Ärztin dort gesagt hat, ach, was für ein Glück, dass sie jetzt schon da sind.
Heißt, die meisten gehen zu spät hin.
Genau, die meisten gehen zu spät hin. Und es ist einfach so, dass wir als Gesellschaft, als Frauen immer später Kinder bekommen. Also in den letzten 20 Jahren ist das Alter der Erstgebärenden um 3 Jahre gestiegen und 50% der Akademikerinnen haben mit 35 noch kein Kind. Das heißt, unser Leben hat sich verändert. Wir sind auch als Frauen wahrscheinlich so unabhängig und frei wie noch nie. Aber die Biologie ist halt super konservativ.
Ja.
Die hat sich nicht verändert. Und ab 35 nimmt einfach die Eizellqualität sehr, sehr stark ab. Und dementsprechend war die Ärztin froh, dass ich eben da mit Anfang 30 schon aufgeschlagen bin und hat mich dann aufgeklärt, wie das funktioniert. Und dann habe ich noch ein ganzes Jahr darüber nachgedacht, ob ich das tatsächlich machen möchte. Habe dann gesagt, okay, ich mache das. Das ist keine Versicherung, aber es erhöht meine Chancen und ich möchte das gerne ausprobieren. Genau, dann habe ich mich dafür entschieden und dann werden alle möglichen Voruntersuchungen gemacht. Dort hat man dann auch schon festgestellt, das wusste ich davor nicht, aber dass mein AMH-Wert, der Anti-Müller-Hormon-Wert, relativ niedrig war. Und das sagt sozusagen, das ist eine Kennzahl, wie man die Eizellreserve analysieren kann. Da habe ich dann schon mal gedacht, okay, gut, dass ich das jetzt mache.
Das heißt, das ist ein Punkt, der deine Fruchtbarkeit ein wenig weiter einschränkt.
Genau, genau richtig. Ja, und dann haben wir den ersten Zyklus gemacht.
Wie alt warst du da genau?
Da war ich 32. Genau.
Wie hast du dich danach gefühlt?
Also erstens mal, was ich noch dazu sagen muss, was total spannend war, nachdem ich die Entscheidung gefällt hatte, Social Freezing zu machen, habe ich interessanterweise meinen heutigen Mann kennengelernt, dem ich dann schon…
Wie kurz danach?
Das war… 2 Monate danach oder so, nachdem ich die Entscheidung gefällt hatte.
Ja.
Und dem habe ich dann davon erzählt und habe ihm gesagt, das betrifft jetzt erst, das mache ich erstmal für mich,
ja.
Aber du darfst mich sehr gerne begleiten auf dieser Reise.
Wie hat er reagiert?
Er fand das total spannend. Er ist auch neugierig und fand das interessant, dass ich das mache. Und es war auch für ihn, glaube ich, eine wichtige Information, auch zu wissen, ich möchte Kinder bekommen. Das war ja dadurch sehr klar bestätigt. Für ihn war das positiv.
Wenn wir schon bei dem Thema Umfeld sind, wie haben deine Eltern reagiert, wenn ich fragen darf?
Ja, bei denen war das auch so, dass sie erstmal total überrascht waren und auch gar nicht wussten, was ist Social, was ist das? Ja? Also ich musste erstmal ganz viel erklären und dann haben sie sich gefreut, dass ich Kinder kriegen will, weil wir darüber nie so klar gesprochen hatten.
Ich habe mich gefragt, warum das Social Freezing, das ja relativ für die einen komplizierter, für die anderen unkomplizierter, aber jetzt kein gigantischer Eingriff ist, trotzdem etwas ist, was relativ unbekannt ist, was zum Teil vielleicht sogar ein bisschen tabuisiert ist. Und das trotz der Tatsache, dass wir vor dem demografischen Wandel stehen, vor dem wir stehen, trotz der Tatsache, dass das nicht Kinder bekommen können, gerade für Frauen ab einem bestimmten Alter eine immense emotionale Belastung ist. Und man irgendwie denkt, oder ich mich gefragt habe, wir sind so sehr auf Effizienz getrimmt in allen Teilbereichen unseres Lebens, aber bei diesem tun wir oft so, als ob das voll vom Schicksal abhängig wäre. Wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Wie kommt das?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei dem ganzen Thema Fruchtbarkeit gibt es einfach ein ganz großes Tabu und eine große Scham. Also ich habe das,
weil es so intim ist?
Weil es so intim ist, ja. Also ich habe das sehr stark erlebt, als ich da in diese Kinderwunschklinik gegangen bin zum ersten Mal, um mich beraten zu lassen. Ich konnte da ja ganz locker flockig reingehen und für mich war das so spannend und eigentlich nur Upside. Und da bin ich aber auf Menschen getroffen, die so ihr Basecap ins Gesicht gezogen haben, als sie in die Praxis reingegangen sind. Ich habe da sehr, sehr viel bedrückende Scham erlebt. Und das ist vor allem in Deutschland so, dass Menschen da auch nicht drüber sprechen. Das habe ich zum Beispiel in UK oder USA anders erlebt, dass da sehr viel offener darüber gesprochen wird. Und das würde ich mir eben für Deutschland auch wünschen, weil es gibt so viele tolle medizinische Möglichkeiten, sich helfen zu lassen oder eben die Möglichkeiten von einem Social Freezing zu nutzen. Und wenn wir darüber nicht sprechen, dann wird das auch nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen und wir nutzen diese Möglichkeiten nicht. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade.
Ich frage mich gerade, woran das liegt, dass es in Deutschland nochmal deutlicher mit Scham behaftet ist. Ist es die Angst, dass man dadurch eine Schwäche zeigt? Oder ist es sowas Erzkonservatives, was ich jetzt gar nicht politisch konservativ meine, aber so dieses, dass Kinderkriegen immer noch der eine Bereich ist, vielleicht der letzte Bereich, wo man meint, das muss natürlich sein?
Ja, ich glaube, das kann es schon treffen. Ich glaube, das mit dem Natürlichen, mit dem, ich funktioniere irgendwie nicht, ich brauche Hilfe.
Das ist ja sowieso so ein Problem.
Ich glaube, das ist es, ja. Und ich glaube, was auch da mit reinspielt, ist, wir werden ja als Teenies einfach total erzogen auf, pass bloß auf, dass du nicht schwanger wirst. Das heißt, unsere ganze Ausbildung auch in dem Bereich ist darauf ausgerichtet, nicht schwanger zu werden. Und dabei bleibt total auf der Strecke das Wissen darüber, was es eigentlich bedeutet, schwanger zu werden.
Also welche Wahrscheinlichkeiten
man hat. Also dass es eben pro Zyklus nur eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, wenn ich Mitte 20 bin, dass ich schwanger werde und das irgendwie sinkt auf 5%, wenn ich 40 plus bin. Diese Erzählung gibt es nicht und diese Bildung sozusagen gibt es nicht. Und das ist mir eben auch so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, sich auch schon früher damit zu beschäftigen, wie funktioniert denn mein eigener Körper, wie funktioniert meine Fruchtbarkeit und wie verändert sich das auch über Zeit?
Vielleicht eine indiskrete Frage, aber ich bin Journalistin, ist mein Beruf, indiskrete Fragen zu stellen. Wie viel kostet sowas?
Ich habe jetzt da um die 10.000 Euro bezahlt. Also man muss rechnen pro Zyklus ungefähr 4.000 Euro. Und dann muss man nochmal eine sozusagen Jahresgebühr für den Kühlschrank bezahlen. Das sind 150 Euro. Und dann nochmal 1.000 bis 2.000 Euro dann für die Befruchtung und das Einsetzen.
Also sind wir erstmal noch weit davon entfernt, das zu einer gesamtgesellschaftlichen Lösung zu machen.
Absolut. Es ist sehr teuer, steht ganz außer Frage. Es ist auch nicht für jeden was. Aber gleichzeitig, ich meine, andere kaufen sich ein Auto. Ich habe mir Social Freezing gekauft.
Ja.
Aber ja, sehr guter Punkt, diese Möglichkeiten zugänglicher zu machen, das ist natürlich die große Herausforderung. Wie kann ich das tun? Und ich glaube, da könnte man jetzt politisch rangehen, aber ich bin Unternehmerin. Ich sehe das sozusagen von der unternehmerischen Seite. Gibt es da Möglichkeiten, wie kann ich sozusagen eine Vorsorgeversicherung vielleicht gestalten, die das abdeckt? Oder eine Art Finanzierungsmodell. In UK gibt es das zum Beispiel schon, wo man wie so eine Erfolgsgarantie sozusagen hat oder nur bezahlen muss, wenn das tatsächlich auch dann am Ende geklappt hat und man schwanger ist und ein Kind bekommt. Also ich glaube, da gibt es noch ganz verschiedene Möglichkeiten, das für Menschen zugänglicher zu machen und wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und das würde ich mir einfach so für unsere Gesellschaft wünschen, dass wir dieses Tabu brechen.
Vielen Dank, Julia Bösch, für die Offenheit in diesem Gespräch. Alev Doğan und Sie haben aber noch weiter geredet, auch über medizinische Details und wie Social Freezing in die Arbeitswelt integriert werden kann. Denn in den USA übernehmen teilweise Firmen die Kosten für ihre Mitarbeiterinnen, wie beispielsweise Facebook, Apple oder Google. Die ganze Folge unseres Podcasts Der achte Tag finden Sie natürlich ganz bequem bei uns auf thepioneer.de oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut man auf Boeing. Der Flugzeugbauer kommt nicht raus aus den Turbulenzen. Anne Schwedt in New York weiß mehr dazu. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Der CEO von Boeing tritt am Ende des Jahres ab. Geht der Mann einfach in Rente oder hat das mit dem Skandal um immer neue Sicherheitsprobleme zu tun?
Ja, das hat auf jeden Fall mit den ganzen Sicherheitsproblemen in der letzten Zeit zu tun. CEO Dave Calhoun sagte zwar in einem Interview, dass er sich zu 100% selbst dazu entschieden habe, zurückzutreten. Aber nicht nur er tritt zurück, sondern fast die ganze Management-Etage wird neu aufgestellt. Der Druck von den Regulierungsbehörden und den Kunden, also den Airlines, wurde, kann ich mir vorstellen, einfach zu groß. Die haben ja nach den ganzen Skandalen einen Austausch der Führungsebene gefordert. Alles fing ja Anfang des Jahres an, als sich ein Kabinenteil während eines Fluges abtrennte. Es gab zwar keine Tote, aber das lenkte natürlich die Aufmerksamkeit auf die offensichtlich sehr mangelhaften Sicherheitsstandards bei Boeing. CEO Calhoun erwähnte diesen Zwischenfall auch in seiner Nachricht an die Angestellten, als er eben seinen Rücktritt verkündete. Man müsse auf diesen Fall mit voller Transparenz reagieren. Außerdem müsste firmenweit ein Commitment auf Sicherheit und Qualität eingeführt werden. Diese Zwischenfälle hatten ja dazu geführt, dass die Behörden jeden Produktionsprozess bei Boeing genau unter die Lupe nahmen und das führte zu deutlichen Verzögerungen bei den Auslieferungen. Zahlreiche Airlines hatten sich deshalb auch schon beschwert. Die Boeing-Anleger bewerteten diesen Rücktritt aber als positiv. Als die Nachricht rauskam, ging es für die Boeing-Aktie zeitweise um über 4% nach oben. Zum Börsenschluss stand dann aber nur noch ein Plus von 0,2%.
Und dann, Anne, lass uns doch auch noch auf den gestrigen Wochenauftakt der Wall Street gucken. Wie ist die US-Börse in die Woche gestartet?
Mit Gewinnmitnahmen tatsächlich. Alle drei großen Indizes schlossen leicht im Minus, nachdem es letzte Woche ja eine Rekordjagd gegeben hatte. Eingegrenzt wurden die Verluste teilweise von der eben erwähnten Boeing-Aktie, die ja auch im Dow Jones ist. Auch bei den Chip-Aktien sah es ganz gut aus. Micron zum Beispiel legte um bis zu 10% zu und stieg auf ein Allzeithoch. Im Zuge dessen stieg natürlich auch der Marktführer Nvidia um rund 2%. Nicht so gut sah es allerdings für AMD und Intel aus. Da waren die Anleger verunsichert nach einem Bericht, dass die Chips aus Regierungsrechnern in China verbannt werden sollen. Für die United Airlines Aktie ging es wie erwartet nach unten um 3,4%, nachdem es da am Wochenende ja einen Bericht gab, dass neue Flugrouten eingeschränkt werden sollen. Ein großer Gewinner war die Aktie von Reddit, die stieg um mehr als 30%. Das Unternehmen ging ja letzte Woche an die Börse und gestern konnte man da erstmals Optionen handeln. Also super spannend.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Wissenschaftler sich jetzt schon Sorgen um eine Überlastung von Forschungsmissionen auf dem Mond machen müssen und jetzt auch dort schon Naturschutzgebiete eingerichtet werden sollen. Richtig gehört, auch der Mond hat Gebiete, die dringend vor zu vielen Besuchern bewahrt werden müssen. Uns mag das vielleicht komisch vorkommen, weil auf dem Mond nun wirklich nicht so viele Menschen unterwegs sind. Aber das ändert sich bald. Es wird nämlich erwartet, dass bis Ende 2026 mindestens 22 internationale Missionen auf dem Mond landen. Dann ist der Mond wirklich voll, also ein echter Vollmond. Es wird also viel Forschung betrieben und auch Privatunternehmer treten ihren Weg zum Mond an.
Wo sie damals Gesteinsproben sammelten, soll bald eine Raumstation für einen längeren Aufenthalt errichtet werden. 2026 soll eine Crew wieder den Mond betreten.
Es gibt aber eben dort einige Orte, die unberührt bleiben müssen, um den weiteren Weltraum zu erkunden. Diese befinden sich auf der Rückseite des Mondes, der berühmten Dark Side of the Moon, denn sie ist der radioruhigste Ort im Sonnensystem. Sie ist frei von Schwingungen, Bodenvibrationen und ist von extremer Kälte umgeben, aber dort ist es aber auch so bergig, dass Wissenschaftler nur 3 Standpunkte ausfindig machen konnten, an denen Forschung überhaupt möglich ist.
Es sind perfekte Umstände für empfindlichste Gerätschaften, die dort unglaubliche Beobachtungen anstellen könnten. Nach Expertenmeinung sei es also eine extrem dringende Angelegenheit, diese Orte vor Missionen wie Mondnavigations- oder Kommunikationssatelliten zu schützen. Auch Erkundungsroboter können schon das unberührte Umfeld dieser Orte gefährden. Ein großer Schritt für die Menschheit würde also diesmal bedeuten, anders als damals bei Neil Armstrong, nicht auf dem Mond herumzulaufen, sondern zumindest vor diesen Naturschutzgebieten ausnahmsweise mal stehen zu bleiben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Soul-Diva Diana Ross schon mal eine Massenpanik verhindert hat. Es war im Juli 1983. Diana Ross wollte Spenden für einen Spielplatz sammeln und kündigte ein Umsonst- und Draußen-Konzert im New Yorker Central Park an. Es wurde die größte Menge, vor der sie jemals spielen sollte. 500.000 Menschen strömten zu diesem Open-Air-Event.
It was one of the most exciting events in my career because I make these intentions that I wanted to perform for the largest amount of people at one gathering, and the only place I ever thought we could do that was in Central Park in New York.
Anfänglich lief alles gut, doch nach drei Songs verdunkelte sich der Himmel, ein Gewitter zog auf.
When I got there in the afternoon, it didn't seem as if it was going to rain, and within the first 3 songs, the sky went totally black, and we were caught in this amazing rainstorm.
It's all right. We're gonna get wet. That's okay. I'm here. Feels good, actually.
Naja, am Anfang fühlte es sich vielleicht noch okay an und hatte auch etwas Magisches. Diana Ross stand im starken Wind in einem roten, hautengen Catsuit mit einer meterlangen, flatternden Tunika auf der Bühne. Ein bis heute ikonisches Bild. Aber dann wurde der Regen stärker und stärker. Rückblickend musste sie feststellen, was da auf die Stadt niederging, war ein regelrechter Monsunregen.
That I had to be caught in a monsoon, the biggest rainstorm I have ever experienced in my entire life.
I need your energy now, ladies and gentlemen. I need you to. There are a lot of children in the audience.
Das war kein normales Sommergewitter. Die Windböen erreichten plötzlich bis zu 80 km/h. Die Stimmung im Publikum drohte zu kippen. Einige wollten weg. Andere wollten bleiben. Es entstand Gerangel. Ross forderte von der Bühne alle auf, ruhig zu bleiben.
I know it's difficult. It's real calm on this side, so I figured they could do it too. See, there's no police pushing on this side. Stand up straight. Just stand up, put your hands in the air. Everybody, come on!
Als das nicht wirklich fruchtete, wurde Diana Ross richtig sauer. Und das Publikum hörte tatsächlich auf zu drängen. Diana Ross wollte um jeden Preis weiter performen, um das Publikum ruhig zu halten. Aber die Sicherheitsbedenken wurden immer größer, auch wegen der ganzen Elektrik auf der Bühne.
I was getting all kind of messages to get off the stage, and my costume was getting soaked. And I had an electric mic in my hand, and the musicians were all standing in puddles of water.
Also dann doch Abbruch. Aber wie sollte man das den Fans möglichst schonend beibringen? Ganz einfach, man sagt, we'll do it tomorrow again.
Let's do it again tomorrow.
Und so kam es dann auch. 24 Stunden später ging Diana Ross erneut, aber diesmal bei strahlendem Sonnenschein auf die Bühne und stellte fest,
It's a new day.
Heute wird diese Ausnahmekünstlerin 80 Jahre alt und sie lässt sich weiterhin nicht aufhalten, egal ob vom schlechten Wetter oder vom Alter. Im Mai geht sie in den USA wieder auf Tournee. Dann sagt sie 10-mal von Atlanta bis Portland in den großen Konzertsälen mal wieder: It's my house. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten und hoffentlich auch sonnigen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen früh hier wieder. Same time, same place.